Michael Jurt und Hans Rosenfeld. Die Schuld, die man trägt. Ein Fall für Sebastian Bergmann. Band 8. Gelesen von Douglas Welbert.
Als Mi ihm die Tür öffnete und ihn hereinließ, sah er sofort, dass nicht alles so war, wie es sein sollte. Natürlich nicht. Sie hätte eine frisch gebackene Mama sein sollen, zu Hause mit ihren neugeborenen Zwillingen in einer rosaroten Babyblase. Stattdessen versuchte sie zu verarbeiten, dass der Mann, den sie geliebt und geheiratet hatte, der Vater ihrer Kinder, für Verbrechen verantwortlich war, die ihn zum schlimmsten schwedischen Serienmörder aller Zeiten machten. Also war gar nicht so, wie es sein sollte. Aber heute schien es ihr noch schlechter zu gehen als sonst. Ihr Haar hing ungewaschen und schlaff um ihr fahles Gesicht, das von den schwarzen Augenringen dominiert wurde. Es sah so aus, als hätte sie die fleckige Jogginghose nur rasch zu dem großen T-Shirt angezogen, das sie als Nachthemd trug. Mit zwei Kindern allein zu sein, wäre für jeden anstrengend. Doch Sebastian hatte das Gefühl, dass es bei Mi um viel mehr ging als um durchwachte Nächte und Schlafmangel. Er hatte Mi als erster vom Verdacht gegen Billy erzählt und er hatte die Ermittlungen vorangetrieben, die am Ende zu Billys Verhaftung führten. Deshalb fühlte er sich teilweise für ihre Situation verantwortlich und dafür, dass Mies ganzes Leben aus den Fugen geraten war. Das war natürlich dumm und irrational und sah ihm wirklich nicht ähnlich, doch von allen Menschen, die er kannte, war sie nichtsdestotrotz am härtesten betroffen und manchmal war Sebastian sich nicht sicher, wie sie es im Laufe der Zeit verkraften würde. Deshalb achtete er darauf, den Kontakt zu halten. Deshalb und weil ihre Sicht auf die Ereignisse, ihre Geschichte wichtig sein würde für den emotionalen Teil seines nächsten Buchs. »Möchtest du einen Kaffee?« fragte Mi, während er seinen Mantel aufhängte. »Nur wenn du auch einen trinken würdest.« »Dann gibt es keinen.« Sie bat ihn ins Wohnzimmer, in dem erstaunlich wenig, wenn nicht gar nichts, darauf hindeutete, dass die Bewohnerin eine alleinstehende Mutter von zwei neugeborenen Zwillingen war. Keine Sachen auf dem Boden, die Zierkissen in einer ordentlichen Reihe auf dem Sofa, eine Fernbedienung und eine Unterlage auf dem Couchtisch, frische Schnittblumen im Fenster. »Schlafen die Jungs?« fragte Sebastian und sah sich in der stillen Wohnung um. »Sie sind nicht hier.« Für einen kurzen Moment hatte Sebastian das lähmende Gefühl, etwas Furchtbares wäre passiert, und hinter Mies gefasster, fast abweisender Fassade verberge sich eine Tragödie. »Wo sind Sie?« fragte er und bemerkte zu seiner eigenen Zufriedenheit, dass seine kurze Frage nichts von seiner Unruhe verriet. »Bei meiner Mutter.« Mi setzte sich auf das Sofa und zog die Füße unter sich. Sie nahm eines der Kissen und umfasste es, während Sebastian im Sessel gegenüber Platz nahm. »Es wurde immer schlimmer. Ich konnte sie kaum angucken und erst recht nicht in den Armen halten und stillen.« Ihre Stimme klang, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen, doch ihre Augen blieben trocken und fixierten ihn. In ihrem Blick erkannte er einen Teil der alten Mi wieder, entschlossen, tatkräftig, darüber im Klaren, was sie wollte. »Es ist nicht Ihre Schuld, nicht von all dem ist Ihre Schuld, natürlich, aber ich kann das nicht. Es steckt so viel von ihm in Ihnen und damit kann ich nicht umgehen.« »Gib dem Ganzen ein bisschen Zeit und das ist keine postpartale Depression, Sebastian«, unterbrach sie ihn und beugte sich vor. »Das wird nicht vorübergehen. Er hat 8 Menschen umgebracht, weil er es wollte, weil er es genossen hat.« »Nicht bei den 3 Ersten«, dachte Sebastian im Stillen. »Sie haben Billy erst dazu gebracht, es zu genießen. Aber das würde er mir natürlich nicht sagen. Diese Information änderte wenig bis gar nichts.« »Aber deine Kinder sind nicht er«, versuchte er sie zu beruhigen. »Zur Hälfte schon.« Zu einem gewissen Grad waren ihre Aversion und ihre Unruhe begreifbar. Sebastian fand sie zwar unnötig und übertrieben, hatte aber dennoch Verständnis dafür. War Billys Tötungstrieb genetisch bedingt? Die Schlange, von der er gesprochen hatte, als wäre sie ein beinahe physisches, lebendiges Wesen, das ihn lenkte, was war sie eigentlich? Wo kam sie her? Für Sebastian war die Antwort eindeutig. Er glaubte genug über die menschliche Psyche zu wissen, um dafür argumentieren zu können, dass die Erfahrungen und Handlungen eines Menschen, seine Beziehungen und Erlebnisse ihn viel mehr formten als seine Gene. Niemand war zum Mörder geboren.